Be odd with. Gespräch von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin. Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Hey, schön bist du da.
Schön bist du da. Heute geht es um Vertrauen und Zutrauen. In der Rolle als Eltern braucht man ja ganz viel Vertrauen. Vertrauen in sich selber, Vertrauen im Partner, in die Partnerin und Vertrauen und Zutrauen ins Kind. Und über das wollen wir heute miteinander reden. Wenn wir so zurückdenken, gell, Karin, wie es uns gegangen ist als Eltern, oder wo wir Eltern geworden sind. Wir haben einen fulminanten Start gehabt, du mit 2 und ich gerade mit 3 Kindern, als in dem Sinn erstes Kind, als Ersteltere. Wie war das für dich so gewesen?
Also unvergesslich war für mich der Ultraschall, wo wir erfahren haben, dass es 2 sind. Also ich habe es gesehen, dass es 2 sind, so 2 Herzchen, die hier blinken und mir ist so der Laden runter. Und dann der Blick zu meinem Mann und er hat wirklich Chin Drop, er ist da gestanden neben mir und hat richtig gemerkt in seinem Hirn, das kann ich jetzt gerade nicht verknüpfen. Und dann haben wir abwechselnd nervös gelacht, uns gefreut und haben gesagt, oh nein, es sind 2. Also es sind einerseits ein Schreck, aber andererseits eine Freude. So, so ist es eigentlich gewesen. Und erwartet haben wir 1 natürlich. Also, wer denkt denn schon, dass es mehr als 1 sind? Also, wir haben ja keine Mehrlinge in der Familie. Und ja, und dann sind wir irgendwie heim und haben dann angefangen, also natürlich haben wir es dann noch den Eltern erzählt, aber irgendwie haben wir wie einen Plan müssen erstellen. Wie wollen wir das jetzt managen? Weil es braucht doch gewisse mehr Arbeit in der Vorbereitung, wenn es dann mehr als 1 ist. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich, darfst du dir die Gedanken allgemein schon vorher machen, wenn du willst, älter sein willst. Bei 2 braucht es einfach ein bisschen mehr Logistik. Habe ich gefunden oder haben wir gefunden.
Auf jeden Fall. Also da kann ich dir zustimmen aus meinem Empfinden mit Drilling. Für uns war es ja auch eine totale Überraschung. Ich meine, wir haben vorher zwar noch Witzli gemacht, von wegen, ja, Zwilling wäre ja noch witzig, aber ich meine, ja, mit dem rechnet ja dann wirklich niemand. Und es ist, wie du sagst, für uns auch irgendwie ein Stück weit ein Schock gewesen und natürlich eine Freude, aber halt dann auch eben zu wissen, wie werden wir uns da organisieren. Und ich habe ja das grosse Glück gehabt, dass ich schon jemanden aus dem Studium kenne, eine liebe Freundin, die schon Drilling hat. Und ich habe gewusst, das ist, da kommen andere Sachen auf mich zu, als das, was ich wie erwartet habe. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was der Kern ausmacht, auch bei einem Kind. Oder? Man entscheidet sich für etwas, in den meisten Fällen gewünscht oder geplant, älter zu werden. Und man entscheidet sich dafür, aber man weiß ja eigentlich wie nicht genau, für was dass man sich entscheidet.
Das finde ich ist eine Herausforderung. Du tust dich zu etwas committen, wo du eine vage Vorstellung hast, wo du selber höchstens beobachtet hast, aber nie selber erlebt hast. Du weißt nicht, ob dir das wird gefallen. Und wenn du in dieser Geschichte drin bist, dann kommst du jetzt nicht mehr raus. Und das Witzige ist ja, Elian, wie du auch, ich habe auch jemanden im Freundeskreis, wo ich bis heute befreundet bin, wo Zwilling bekommen hat und hat dort können miterleben, wie das so ist. Aber auch da, wenn du selber drin steckst, das ist eine andere Geschichte. Also, es ist nicht wie es der Reiseführer oder die Reviews es einem erzählen, wie es dann wird. Das gibt die romantische Vorstellung und dann gibt es die es immer ein bisschen schlimmer darstellen, die Horrorgeschichten, oder? Und ich glaube, irgendwo die Wahrheit ist dazwischen.
Mhm.
Aber ja, es ist eigentlich eine Reise ins Ungewisse.
Mhm. Ja, der Vergleich mit dem Reisen oder mit Reviews, wie du erwähnt hast, finde ich eigentlich noch gut. Weil, eben, wenn man Ferien bucht, an einem Ort, wo man noch nie war, oder? Dann sieht man Bilder, man hört vielleicht irgendwelche Erlebnisse. Und dann schaut man Reviews an und entscheidet sich für etwas. Und dann muss man ja wie einfach darauf vertrauen, dass es einem dann schon gefällt, dass es dann schon gut kommt.
Ja, genau. Auch mit zwei oder mit drei, gell?
Ja. Und, aber Ferien sind ja irgendwann wieder vorbei, oder? Und beim Älterwerden, das ist immer das Leben lang. Und deswegen ist es schon eigentlich etwas, was man immer wieder gefordert ist. Und einfach das Vertrauen muss haben in sich selber und ins Kind, dass man einfach immer wieder von Neuem einfach wieder sich neu aufstellt, neu überlegt, neu sich darauf einstellt, auf neue Herausforderungen, die dann da sind. Und aber auch das Schöne geniesst und das Schöne findet im Alltag.
Es ist eine Rolle, die neu ist. Es kommt ja nicht nur ein Kind auf die Welt, es kommt auch eine Mutter auf die Welt. Auch ein Vater wird in dem Moment geboren, wenn du so willst. Und wie gehe ich jetzt mit diesen neuen Erfahrungen um?
Hm.
Was kennst du da von dir oder aus deinem Beruf für Typen oder für Verhalten, die da gewählt werden könnten?
Also die Frage ist ja da, wie fasse ich eigentlich als Mutter oder als Vater Vertrauen in mich, in dieser neuen Rolle, die ich noch nicht kenne. Und da geht es ja darum, wie gehe ich mit neuen Erfahrungen um? Was bin ich da für ein Typ? Und es gibt so zwei Dimensionen, die man kann unterscheiden kann. Und zwar das eine ist, bin ich eher vermeidungsorientiert. Oder bin ich eher so ziel- und annäherungsorientiert? Und die Vermeidungsorientierung, und das bezieht sich natürlich jetzt nicht nur auf Familie, sondern einfach auf das Allgemeine. Die Vermeidungsorientierung ist eher etwas, wo ich eher kontrolliere. Also wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss etwas machen, um etwas zu verhindern. Ich muss gewisse Sachen unter Kontrolle haben, im Überblick haben. Ich muss alles im Voraus regeln, damit mir dann nichts passiert oder damit meinem Kind dann nichts passiert. Und die Vermeidungsorientierung, die kommt natürlich einfach auch wieder aus der eigenen Prägung. Wie bin ich halt gross geworden? Was hat sich so durch mein Leben durchgezogen? Und man kann natürlich dann vieles verhindern. Aber der Preis ist, kann wahnsinnig anstrengend sein. Weil man hat wie nie ein Erfolgserlebnis. Man ist nie fertig, oder? Man muss immer arbeiten, um irgendwie etwas zu verhindern. Um irgendwie nicht in eine ungünstige Situation zu geraten. Und die Annäherungsorientierung, das bedeutet eigentlich, dass man wie etwas anstrebt, dass man ein Ziel hat, dass man etwas erreichen will. Und dass man eigentlich wie darauf vertraut, ich finde dann schon eine Lösung und das ist mein Ziel. Und entsprechend dem Ziel dann Weg findet, wie man das erreichen kann. Also die Ziel- und Annäherungsorientierung, die ist viel selbstwirksam.
Wenn ich das so höre, was du mir sagst, erkenne ich mich ehrlich gesagt in beiden Rollen oder in beiden Strategien zum Umgehen. Also ich habe definitiv auch Sachen müssen kontrollieren. Vor allem ganz am Anfang, wenn wir heimgekommen sind mit diesen zwei kleinen Bündeln. Natürlich sind wir von einer NEO gekommen mit sehr viel Überwachung und Kontrolle und alles ist notiert worden. Dann sind wir heimgekommen. Ich weiss noch den Satz von dieser Krankenschwester, sie haben gesunde Kinder und die brauchen die Überwachung nicht. Und gleichzeitig habe ich schon auch den Impuls gehabt, zum kontrollieren. Also ich habe immer kontrolliert, ob sie schnaufen. Ich habe kontrolliert, haben sie genug warm, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Ich habe auch natürlich später, wo sie mobil geworden sind, habe ich Sachen weggesperrt, die gefährlich sind. Also ja, Zimmerpflanze ist dann irgendwann doch mal besser nicht am Boden unten gewesen. Dass sie Erde ins Maul genommen hat, hat mich nicht mal gestört. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, ja, weißt du, ob das jetzt ein giftiges Blatt ist oder nicht?
Klar, ja.
Und aber auch gleichzeitig, hey, einfach so, eben das Lösungsorientierte, aha, ich möchte nicht, dass sie dort Erde nehmen, also kommt die Pflanze weg und die Kinder können sich da frei genau. durch den Raum bewegen und krabbeln und robben und aha, sie haben jetzt eben das Krabbeln entdeckt, dann tue ich spitzige Gegenstände in Kopfhöhe ein bisschen abpolstern.
Natürlich.
Und gleichzeitig, weißt du, so, aber ja. es war so ein Abwägen gewesen. Ich ja. habe gefunden, es ist, also meine innere Mami-Stimme habe ich zwischendrin als Frau Physio müssen sagen, hey, beruhig dich, es kommt gut, schau, sie entwickeln sich gut und entspannen, durchschnaufen und dann genau. schieb das weg, aber lass sie machen. Also ja. ich habe mich persönlich, finde jetzt super, dass du das so gebracht hast, ich bin glaube beides gewesen.
Ja, nein, und ich möchte dazu ergänzen, weißt, das hat jetzt nicht sollen tönen wie schwarz und weiß, oder? Ich meine, wenn man so Strategien benennt, dann wirkt es wie so in Kategorien. Und natürlich ist das Leben gemischt. Ja. Ja. Also man hat immer ein bisschen von beidem etwas und es macht auch Sinn, von beidem etwas zu haben. Natürlich gibt es Sachen, die ich muss vermeiden muss. Ich muss auch vermeiden, dass ich noch, wenn ich auf die Straße überqueren will, dass ich nicht überfahren werde. Also muss ich links und rechts kontrollieren, ob etwas kommt. Aber das ist ja nicht an sich schlecht. Aber es geht wiederum, bin ich nur in der Vermeidung oder bin ich auch zielorientiert, bin ich auch positiv, dass ich etwas anstrebe. Weil wenn ich nur in der Vermeidung bin, dann bin ich nur am Reagieren auf mein Umfeld und wie ich es wahrnehme. Und wenn ich aber auch zielorientiert bin, dann bin ich auch selbstwirksam. Und das ist halt so eine wichtige Komponente eigentlich vom psychischen Wohlbefinden. Und klar, ich glaube, in der Säuglingsphase, und gerade jetzt, das habe ich ja auch erlebt mit Kindern, die von der Neo heimkommen, da ist man anders prägt und kommt aus einem anderen Kontext. Und das macht Sinn, dass man gewisse Sachen kontrolliert.
Und gleichzeitig, eben, was du auch sagst, das ist jetzt meine Fachkompetenz, die du dieser Mutter ein bisschen die Schultern runter entspannt hat, nicht immer so angezogen war, dass ich mir auch gesagt habe, hey, weißt du, die sensormotorische Entwicklung jetzt von einem Kind, von einem Säugling bis zu einem jungen Erwachsenen. Ich muss es so anfangen. Ein Säugling durchläuft im ersten Lebensjahr sehr viele Entwicklungsschritte und es erlangt Kompetenzen in der Grob- und Feinmotorik und die müssen ja auch irgendwo erlebt werden und gemacht werden. Und die Kompetenzen sind ja Interaktion auch mit psychischen Prozessen. Also es tut wahrnehmen, es hat Emotionen. Eben das Rasseli, was dann geht, oder es möchte gerne zum Ball kommen und irgendwie muss es den Körper in den Griff kriegen, um das Spielzeug zu bekommen. Und ich kann natürlich das Spielzeug näher meinem Kind bringen, dann brüllt es nicht. Oder ich kann mein Kind immer umtragen, damit es eben nicht brüllt. Ich tue aber da auch die Möglichkeit, wegnehmen, meinem Kind Erfahrungen zu machen. Und auch die Frustration, die es erlebt, wie es damit umgehen kann. Natürlich tue ich es trösten, das ist ja nicht das Thema. Aber ich tue meinem Kind nicht alles aus dem Weg räumen oder respektive alles anbieten, damit es ja nicht unglücklich wird.
Da kommt mir jetzt gerade etwas in den Sinn, persönlich, weil du gesagt hast, eben die Frustrationstoleranz und natürlich eben im ersten Lebensjahr ist Bindung und Bedürfnisorientierung extrem wichtig. Und mir kommt jetzt in den Sinn, weil du gesagt hast, Frustrationstoleranz gleich auch schon in diesem Alter, oder einfach auch, wenn es nur um Sekunden geht. Und ich glaube, mit Zwilling oder Drilling, also ich habe das zumindest so erlebt, meine drei haben wie schon früh gelernt, dass sie ein Stückchen weit ein paar Sekunden mal warten müssen, weil ich zuerst mit dem einen Kind das auflüpfe und dann das andere. Und das finde ich schon noch spannend. Das erlebe ich jetzt im Vergleich zu unserer Einlingstochter einen Vorteil. Oder habe ich auch schon mit einer Freundin diskutiert, die ein Kind hat. Sie hat zwar nachher noch mal eins gehabt, aber sie hat einfach gesagt, dass ich nur eins gehabt habe aufs Mal. Und ja, dass es auch okay ist, dass man im Kleinen auch schon dort kann, das Zutrauen haben, ich bin ja im Raum, Und jetzt muss halt eins oder zwei Kinder halt kurz warten. Also ich bin da, aber ich kann einfach nur eins nach dem anderen machen. Und das ist schon auch ein Vorteil. Vom Mehrling. Mal abgesehen davon, dass es immer streng ist und ich alles immer dreimal haben müssen machen, ist es aber auch ein Vorteil für die Kinder selber gewesen, wie einfach zu merken, es ist halt nicht immer instant Bedürfnisbefriedigung, gerade in einer Sekunde.
Also das finde ich jetzt gerade super, dass du das Beispiel bringst, weil ich mag mich erinnern, es hat bei mir auch so Horrortage gehabt, meistens nach Horrornacht mit extremem Schlafmangel. Und auch meine Zündschnur, meine Geduld, also meine Zündschnur kurz, meine Geduld praktisch aufgebraucht und auch mein Selbstbild, wie ich dann mit mir geredet habe. Wenn ich dann noch brüllende Kinder hatte und der Klassiker, hast du darauf gehen, wenn ich jetzt wirklich dringend aus WC haben musste, dann haben die zwei brüllt wie am Spieß. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. So elendlich.
Dass du an einem Grundbedürfnis musst nachgehen musst.
Nein. Eben genau. Weißt du wie? Du sagst es richtig.
Darum sage ich es so.
Du sagst es richtig. Ich bin dort gesessen und habe gefunden, hey nein, ich bin die schlimmste Mutter, hey, die sind so unglücklich. Und irgendwann habe ich müssen sagen, ich komme, ich bin da, ich höre euch. Ich brauche die Zeit, die es halt braucht. Ihr habt jetzt nur eins Mami aufgeteilt auf zwei Kinder. Andere Kinder haben eins Mami auf ein Kind und jetzt ist es so. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe mit einer halbwegs Gelassenheit, aber doch, vielleicht war es auch Resignation gewesen, weil ich so zurückgedacht habe, nein. Habe ich dann die zwei Kinder wieder beruhigen und sie haben sich auch immer beruhigt und sie sind wirklich in der kürzesten Zeit haben sie auch wieder können spielen. Und dort ist dann auch das, was ich gemerkt habe, hey, es liegt auch ganz fest an mir, wie ich jetzt damit umgehe. Hey, weil es hat auch einen Moment gegeben, wo ich im Bad, also der Klassiker ist bei mir Bad durchzu und dann einmal schnell schreien, weil ich es nicht zum Aushalten gefunden habe. Und dann wieder so, jetzt hörst du auf, so gemein zu dir selber sein, weil du willst ja auch nicht gemein zu deinen Kindern sein, also bist auch nicht gemein zu dir.
Ja, und jetzt hast du etwas mega Schönes gesagt. Das ist wirklich auch etwas, was ich immer meinen Klientinnen und Klienten rate, dass auszusprechen für sich und nicht probieren wegzudrücken, sondern eben auf sich selber das auch anzuwenden. Wir wollen zu den Kindern lieb sein, aber wie gehen wir dann mit uns um? Und damit wir für die Kinder da sein können, müssen wir ja auch mit uns irgendwo ein Stück weit liebevoll umgehen. Und eben, wenn so, bei dem Beispiel vorher, wo du gesagt hast, wenn so viel Spannung ist, dass man nicht einmal irgendwie zwei Sekunden kann ins Bad gehen kann, dann ist es ja höchste Eisenbahn eigentlich, dass man bei dem Fässchen irgendwie ein bisschen Druck ablässt, oder?
Ja, genau. Und auch meinen Kindern dann zutrauen, hey, ihr schafft das in dem Moment, sind das eine Minute, oder? Oder 30.
Genau. Das ist ja...
1:30 auf dem WC, das schaffen sie.
Und genau so können sie ja auch lernen, die Tragfähigkeit von, okay, das Mami ist kurz weg, aber sie kommt wieder. Also das ist ja auch ein Traggewöhnen.
Ja, genau.
Und natürlich ein Säugling, der noch nicht wo ganz klein ist, der das noch nicht hat, oder wo wirklich, wenn man rausgeht, noch das Gefühl hat, die Mami ist weg. Ja, das ist ganz am Anfang so. Aber das ist ja eine Übergangsphase und irgendwann muss das ja auch möglich sein. Und wie gesagt, das sind Sekunden oder Minuten. Wir reden ja nicht von Stunden. Oder? So wie das frühere Generationen gemacht haben. Oder? Was gesagt hat, das Kind muss durchschlafen und darum kommt es in den Keller, aber die ersten paar Nächte. Also das ist gemacht worden. Nein, das ist so. Das ist schrecklich. Oder? Aber das, von dem Zutrauen reden wir nicht. Und da glaube ich, ist heute die Herausforderung von der heutigen älteren Generation, dass wir so wissen, was wir sicher nicht wollen. Oder? Wir wollen nicht unsere Kinder so behandeln, wie vielleicht unsere Eltern oder vorige Generationen behandelt worden sind, indem man einfach die Bedürfnisse ausblendet und wegtut. Und gleichzeitig ist dann aber, ja, was ist denn die Lösung? Ja, dass ich immer gerade sofort alles und sage, nein, das geht ja auch nicht. Und das ist ja auch nicht zielführend. Und das
genau.
Irgendein ist, und mein Kind ja, eben sei es bei Säugling, Autonomiephase, dann auch langsam an das hergeführt werden, dass sie Frust aufschieben können. Frustrationstoleranz, Frustaufschub. Und je älter das Kind wird, umso reifer das Hirn wird, der Entwicklung vorangeht, umso länger kann das gehen. Aber ich merke halt einfach immer wieder, dass ganz viele, vor allem Mamis, wo es so wichtig ist, dass sie es gut machen, dass die sich nicht getrauen, irgendwie ihr Kind mal ein paar Sekunden oder zwei Minuten, ja, dass sie es nicht aushalten, dass sie es selber nicht aushalten und das auch nicht können tolerieren können. Dass jetzt da halt mal unangenehme, in Anführungs- und Schlusszeichen, Emotionen da sind.
Also für mich ist das der Klassiker, den ich in meinem Arbeitsalltag erlebe, Säugling in die Bauchlage legen, das sogenannte Tummy Time, wo Eltern mir dann sagen, es hat mein Kind nicht gern.
Ja.
Und dann ich, ja, es ist anstrengend. Ich habe gesagt, sie lächeln mich auch nicht an im Gym, wenn ich ihnen sage, sie müssen jetzt 3 Minuten Plank machen. Und das ist das, was ich jetzt mit ihrem Kind mache. Ich bringe es an eine Leistungsgrenze, out of the comfort zone. Es darf seine eigenen Muskeln beanspruchen, es darf Koordination erarbeiten. Es ist ein Zusammenspiel von einzelnen Muskelgruppen, damit das Kind seinen Körper lernt, bewegen. Und es ist auch eine mentale Reifung, weil der Kopf dann in einer anderen Position ist. Es hat einen anderen Blickwinkel auf die Welt, oder? Und das ist das, was ich dann auch den Eltern sage. Wissen Sie, die grob und Feinmotorik, die sich hier entwickelt, das ist eine Kompetenz und das ist auch eine emotionale Reifung, die kommt. Hey, ich habe etwas geschafft. Ich kann jetzt hier sein. Und wenn ich hier eingreife beim Kind, oder, damit es eben nie frustriert, nie traurig ist, nie schimpfen tut, dann erfährt das Kind aber auch kein Erfolgserlebnis. Und wenn ich das mit den Müttern in dieser Situation kann zeigen kann, schauen Sie, ich nehme jetzt ihr das Kind, als Beispiel Bauchlage, wenn ich es in den Flieger nehme, stütze es mit der Hand auch auf meinem Unterarm, das ist auch eine Bauchlage, aber es ist Tragen, es muss einen Weg schaffen und dann ist das Kind völlig zufrieden. So kann ich auch erarbeiten.
Ja, Step by Step, oder? Die Konditionen step halt angepasst. Aber ja, es genau. Ist wie wichtig, dass es alles kann explorieren kann und dass man es nicht irgendwo einschränkt, Kind. Durch das, dass wir als Eltern zu wenig Vertrauen haben oder zu wenig Zutrauen ins Kind haben.
Ja, und dann erfährt das Kind einfach wenig Eigenwirksamkeit. Oder? Es kommt von außen wird eine Lösung angeboten, von außen wird mir geholfen. Dabei, eben wie du sagst, die Selbstwirksamkeit und selber können eine Lösung
ja, so einfach das Erfahren erarbeiten. Von Kompetenzen, oder?
Ja,
und das Vertrauen finden in sich.
Ja, das ist bei so kleinen Säuglingen, dass wenn ich jetzt mich umgedreht habe und mir ein bisschen den Kopf angeschlagen habe am Boden oder am Teppich, dann macht das einen Moment weh, aber hey, die nächste Mal habe ich dann den Kopf besser unter Kontrolle. Oder wenn ich unter den Tisch durchkrabble und mir dann einmal den Kopf anstoße, ja, dann gibt es eine kleine Beule, aber beim nächsten Mal tue ich mich achten darauf. Und das ist wichtig, weil ein Kind soll selbstwirksam sein. Das fängt so klein an. Und sorry, ja, ich vertritt, sorry, not sorry, ich vertritt die Meinung, ein Kind darf eine Beule haben, es darf eine Schramme haben. Größere Gefahren sind wir absolut einig, von dem müssen wir es schützen.
Genau.
Ein Kind lernt aber auch nicht laufen, wenn immer ein Elternteil oder eine Betreuungsperson da ist, die es immer auffängt, damit
es nicht
aufs Fuddy geht. Oder? Ich sage jetzt hier so die motorische Reifung, aber genau so ist es ja dann emotional. Wenn ich mich nicht selber aus einer Situation kann befreien kann, wer macht es denn?
Ja, und das, du sagst, es geht ja Hand in Hand. Oder? Motorik und emotionale Entwicklung und Reifung ist Hand in Hand. Das, was einfach sichtbar ist, ist ja wirklich bei einem Säugling, wenn er anfängt, sich zu bewegen, krabbeln, aufsitzen und so weiter. Oder? Und das sieht man, aber das Vertrauen, das er nachher in sich und seine eigenen Kompetenzen bekommt, die Sicherheit, das sieht man halt wie nicht. Aber ich finde es wichtig, dass man das ansprechen, oder? Und dass man sich wie dessen bewusst ist. Und mir kommt da noch so ein Beispiel in den Sinn, wo ich mal von einer Bekannten gehört habe, die jemand kennt, die hat gesagt, diese Mami, das hat immer ihres Baby, oder er war dann auch schon fast jährig gewesen, aber immer wie ein kleiner Buddha, hat sie gesagt, ist das Baby immer umgedreht und umgelüpft worden. So von einem Platz zum anderen, oder? Und er hat eigentlich nur müssen irgendwie wieder sich melden, und dann hat die Mami schon gewusst, was er jetzt will und was irgendwie der Ablauf ist. Und ja, das ist dann eben das, wo du sagst, wo dann auch wie nicht der Rahmen geboten wird, um selber etwas zu machen.
Mhm. Ja.
Das Kind lernt dann natürlich emotional etwas, nämlich, dass ich durchaus mein Umfeld kann ein Stück weit steuern, oder, wenn ich mich so melde. Aber am Kind wird eigentlich wie zu wenig zutraut. Und ich meine, da bist du Fachperson, oder? Ich glaube, ich mein, du siehst dann die Kinder, wenn dann die irgendwie im Kindesgi oder in der Schule sind und nicht können klettern, zum Beispiel.
Ja, klettern wäre ja noch das Kleinere. Also, weißt du, der Purzelbaum ist so der Klassiker oder der Hampelmann.
Mhm.
Also, das kein ist Hampelmann das Alte, weil ich, ja, also die Koordination ist dann schon schwierig, oder?
Mhm.
Oder das Zweite ist dann die Ausdauer, dass sie dann vielleicht 2-3 Mal den Ablauf schaffen und nachher fallen sie aus dem Rhythmus und aus der Koordination raus. Aber durch den Grund, wenn du zurückschaust, ist, dass sie einfach sehr wenig Bewegungserfahrung haben dürfen machen, sehr wenig Exploration haben können machen.
Ich glaube, da gibt es
Gründe sind verschieden.
Ich wollte in dem Moment auch sagen, Gründe sind, denke ich mal, verschieden. Oder? Ich meine, es gibt ja wirklich Kinder, wo, von der Geburt her, die irgendwelche Einschränkungen haben, wo das einfach erschweren, wo es mehr Zeit braucht, wo es Therapie braucht.
Mhm.
Und dann gibt es ja aber auch vermeintlich gesunde Kinder, die dann halt eben wie einfach nicht genug Übungsfeld bekommen.
Da kommt jetzt mir ein Kind in den Sinn. Ich glaube, ich habe dir davon erzählt, dass er ist zu mir gekommen in die Physio und den psychomotorischen Aspekt. Und dann war ein Parkour und ein Teil davon war über einen Balken balancieren. Und wir reden hier von einem fussbreiten Balken, also erwachsenen Fussbreit, und etwa 10 cm vom Boden weg. Und dann hat das Kind den Balken angeschaut, hat mich angeschaut, dort die Arme verschränken und sagt, das ist heikel, das mache ich nicht.
Okay.
Und ich habe das so herrlich gefunden, die Formulierung. Und dann habe ich das Kind gefragt, das hast du schon mal gemacht? Und er hat gesagt, nein. Ja, dann weisst du doch gar nicht, ob du es kannst.
Mhm.
Könnte ja sein, dass du es kannst, wenn du es noch nie gemacht hast. Und so konnte ich das Kind nehmen und hat sich dann getraut, über den Balken zu laufen. Und während diesen, ich weiss nicht, Meter, das war eine ganze Reise für das Kind.
Mhm.
Was passiert, wenn ich jetzt hier runterfalle und dann kann ich mir ja den Arm brechen. Und also irgendwie habe ich Eltern, glaube, das interpretiere ich rein, Eltern gehört, aber das Kind ist irgendwie, hat dann gefunden, ja, die Frau Graf ist jetzt da, jetzt machen wir das.
Wie alt war denn das Kind?
Kindesalter, auch 4.
Ja.
Mhm, 4,5. Und dann sind wir am Ende von diesem Balken angekommen. Und dann habe ich gesagt, du, schau mal zurück, das alles bist du gelaufen. Und dann hat das Kind mich angestrahlt, hat kein Wort gesagt, nur gestrahlt. Und hat dann selber gesagt, das erzähle ich meiner Mami. Mhm. Und ich, oh ja, das machen wir. Und ab dann hat das Kind jedes Mäuerli und jeden Bornstein als Balancegelegenheit genutzt. Und hat zum dann Üben. Immer gesagt, zum Üben von sich aus.
Schön.
Das habe ich so herzig gefunden. Und irgendwann ist die Mami gekommen und gesagt, ja, es liegt schon an ihr.
Mhm.
Sie hat einfach Angst, dass dem Kind etwas passiert. Mhm. Und dann muss sie ins... Ja, und das ist der Klassiker, wenn ich sie abgeholt habe und gesagt, ich verstand das völlig. Aber jetzt, wenn das Kind von dort oben runterfällt, was passiert dem denn? Und wir reden jetzt hier von einem Trottoirrand. Dann hat sie gesagt, ja, eigentlich nicht viel. Aber dass die Sorge um das Kind ist so da gewesen und sie hat dann auch gemerkt, sie möchte nicht, dass ihr Kind immer ihre warnende Stimme hört. Das hat sie auch noch gesagt. Oder?
Hey, das möchte ich gerade aufgreifen. Ich wollte aber noch etwas sagen, was ich auch gerade so schön gefunden habe.
Yeah.
Dein Wording, wo du gesagt hast, wo das Kind am Ende vom Balken angekommen ist und wo du gesagt hast, schau mal zurück und das hast du alles geschafft. Und ich finde das ganz eine wahnsinnig schöne Art, um ein Kind loben. Und eben, ich meine, loben ist ja auch, eben, das ist da vielleicht ein anderes Podcast-Thema mal, oder wie lobt man richtig? Aber das ist ja wie so eine Beschreibung und eine Bestärkung eigentlich in einer Handlung oder in einer Aktion, die ein Kind gemacht hat. Und das finde ich so wichtig, dass man Kinder eben genau so kann bestärken in dieser Eigenkompetenz. Was hat es geschafft? Anstatt, wie es vorher ist dort gestanden und hat etwas abgewehrt, von dem es eigentlich noch gar nichts irgendwo gewusst hat.
Genau, ja. Und das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Also gerade bei diesem Kind und auch, sage jetzt mal, die Kindergruppe, die sehr vermeidend ist oder dann auch sagt, dass eben, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und in ein vermeintliches Bocken reinkommen, dabei ist das der Schutz. Sie schützen sich vor etwas, was ihnen unbekannt ist, oder?
Ja. Definitiv. Und dann sind sie im Kinski und dann sollten sie eben vielleicht etwas machen und bocken in Anführungs- und Schlusszeichen und niemand weiss, warum.
Also, genau.
Ja.
Das Verweigern denen, oder? Ja. Und das ist dann auch etwas, wo, weißt, was ich aus der Psychomotorik wahnsinnig mitgenommen habe, wenn ich jetzt Kinderphysio bin, aber es ist ja auch, im Wort Psychomotorik ist ja beides schon drin, es ist Psyche und Motorik drin. Und es ist ganz viel an Kompetenzen, wo das Kind darf erreichen. Es ist eine Materialkompetenz, es ist eine Selbstkompetenz. Das heisst auch, ein Kind kennt Materialien. Ich sage jetzt mal Stein, Gras, ein Baum, ein Ast, aber auch eine Schere, Papier, ein Messer, Obst, Gemüse. Und jetzt merkst du, in welche Richtung ich gehe. Ja. Dass es selber weiss, aha, das hat die und die Konsistenz oder die Härte, die Temperatur. Und ich kann mit meinem Körper, mit meinen Händen, mit meinen Füßen oder eben auf einem Rutschbahnturm, wie muss ich dort hochklettern, die Stufe mich drehen, damit ich nachher auf die Rutschbahn absitzen kann. Das ist eine Materialkompetenz, das ist eine Selbstkompetenz, das ist eine gesamtkörperliche Gewandtheit. Und das muss in den ersten Lebensmonat, Lebensjahr, die Basis dort gesetzt werden. Und wenn ich aber immer höre, hey, pass auf, heb die, geh nicht runter, siehst du, ich habe das ja gesagt, nein, leg das weg, das ist gefährlich, weißt du, bei einem Kinderschere oder einem Kindermesser. Ja, wenn soll es denn können? Also,
ja,
wenn soll das
ich gebe dir absolut
werden?
Recht. Und ich glaube, wenn man auch vergleicht irgendwie, oder in einem Naturvolk, oder früher, wo wir unter anderen Umständen gelebt haben, haben Kinder viel früher müssen die Kompetenzen erlernen, zum auch überleben, oder? Können Nahrung zubereiten und mithelfen. Und wir haben es ja da eigentlich diesbezüglich ja sehr gut, oder? Dass wir vieles nicht mehr müssen und viele Kinder an vielen Orten nicht mehr müssen mithelfen. Aber eben, das ist dann so eine Frage, oder? Ob das eben wirklich nur gut ist oder ob es nicht auch Sinn macht, eben Kinder mehr mit einzubeziehen. Aber ich würde gerne noch mal auf die Angst zurückkommen, weißt du, was du vorher gesagt hast. Weil wir haben jetzt ganz
von dieser Mama,
Ja, nicht nur von dieser Mama, ich glaube von allen Mamas. Also da kann ich mich auch mit einschliessen. Weißt du, du sagst Schere. Gell? Bei mir blüht aus meiner Kindheit irgendwie der Satz irgendwie Schere im Auge. Weißt? Also so, ich meine, ich glaube, sind wir ehrlich, so Gedanken und so, die haben wir ja alle. Und ich glaube, da wird man, wenn man Mutter oder Vater wird, auch nochmal ein Stück sensibler und ängstlicher drauf, weil man einfach die Verantwortung hat. Eben der eine Teil ist wirklich bewusst zu sagen, einfach, und du hast da halt wirklich Perspektiven fürs Kind in der Kinderphysiotherapie, mit dem auch, was du erlebst und siehst. Und ich finde, man muss wie eben halt alle Perspektiven einbeziehen und auch schauen, und ich weiss, dass du das auch machst in der Elternarbeit, oder warum haben dann die Eltern zum Teil so Angst, oder? Und es ist immer so, zu schauen, was ist ein gesundes, ein ausgewogenes Mass an Angst. Weil Angst ist natürlich, im Kern ist das, rettet Angst uns das Leben, dass man nicht irgendwelches nichtsinniges Zeug macht, das uns dann das Leben kostet oder gefährlich ist und irgendwelche gravierende Konsequenzen hat. Und was ist ein gesundes Mass an Angst? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass sich Eltern lernen, reflektieren, was bringe ich dann mit. Sei es aus meiner eigenen Kindheit, wie ist dann mit mir geredet worden? Und wie finde ich das jetzt? Wie habe ich das damals gefunden? Das einfach mal eben auch zu reflektieren und zu hinterfragen. Wie ist mein Selbstvertrauen? traue ich mir dann eben neue Sachen zu? Oder bin ich auch zuerst, wie der Bub, den du beschrieben hast, abwehrend vor einem Bänkli und sage, ja, nein, lieber nicht, weil es könnte ja sein, dass ich es nicht gut mache, also lassen wir es gescheiter. Oder wie gehe ich da mit mir um? Und ich glaube, du und ich, oder ich sehe ja die Mütter dann in meiner Praxis, oder auch die Väter, aber mehr Mütter, und du wahrscheinlich auch mit Mamis. Wir haben ja wirklich Mamis, die vielleicht eine schlimme Geburtserfahrung gemacht haben oder eben ein Kind haben, das eine Einschränkung hat oder wo zum Leben und Tod gegangen ist. Und es ist natürlich ganz normal, dass so etwas kann traumatisierend sein kann und dass da damit einher dann halt die Angst wie einfach mehr mitschwingt. Dann so eine, wie du es vorher beschrieben hast, in dem Sinn natürliche, motorische, psychomotorische Entwicklung von einem Kind kann wie erschweren, dass die Eltern nicht so gut loslassen können oder nicht so das Zutrauen haben.
Ja.
Weil gerade wenn man ein Trauma erlebt hat, das ist ja nicht die Norm, darum heisst es ja Trauma, das ist nicht so, wie es sollte sein, ist man natürlich erschüttert worden in dem Glauben von, ja, es kommt schon alles gut und es läuft dann schon, oder? Ich sage jetzt eine Schwangere, wo alles ist gut gegangen, tipptopp, und dann völlig unerwartete Geburtskomplikationen, dann ist das natürlich schon traumatisch. Und
absolut, ja.
Angst ist halt leider ein Gefühl, das sich generalisiert. Und vielleicht erkläre ich das rasch für die Zuhörer, was da damit gemeint ist, mit dem Generalisieren. Also das ist, wenn man es nicht bewusst anschaut und reflektiert, ist das ein Gefühl, das sich generalisiert, was sich wie ausbreitet dann auch auf andere Lebensthemen oder Bereiche. Ja, das ist dann wie so, man hat eine Erfahrung gemacht, die schlimm ist und denkt dann, probiert nach Lösungen zu suchen, wie man es nächstes Mal könnte verhindern. Und wenn man, wie jetzt eben bei einer Geburtskomplikation, wo man vielleicht nicht kann verhindern, wo man wirklich null Nada dazu hat können beitragen, dass das irgendwie hätte können anders sein, da eben nichts findet, dann denkt man, okay, das ist gefährlich, dann haben wir einen Kontrollverlust. Und wenn man einen Kontrollverlust hat, dann ist die einzige Strategie zum dem vermeintlichen Kontrollverlust, den man dann in zukünftigen Erlebnissen sieht, dem zu entkommen, ist eine Vermeidung. Dass man einfach sagt, das machen wir gescheiter nicht. Oder?
Ja.
Wir legen das Kind gescheiter nicht im Bauchlage legen, weil es könnte ja dann aufs Gesicht kommen und dann könnte es nicht mehr schnaufen. Oder genau. Wir lassen das Kind gescheiter nicht über den Balken balancieren oder was auch immer. Wir lassen es gescheiter nicht mit der Schere lernen schneiden, weil es könnte ja etwas passieren. Und unser Hirn ist da eben so strukturiert, dass es dann jedes Mal eigentlich wie so einen Rückwirkungsmechanismus gibt und denkt, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ich habe etwas Gutes damit gemacht, indem ich das verhindert habe, weil so habe ich es ja, oder indem ich das vermieden habe, weil so habe ich ja potenzielles Unheil können vermeiden. Und das ist dann wie so eine negative es ist auch eine Verstärkung davon und es hat aber dann negative Konsequenzen, weil halt das Lernumfeld dann wie eingeschränkt wird. Und hey, ich meine, das ist ein heavy Prozess, also gerade wenn wirklich
absolut
traumatische Sachen da sind und auch wenn nicht traumatische Erlebnisse da sind, ich glaube, das ist für jedes ältere Teil eine Herausforderung. Und man muss die eigene Biografie anschauen, man muss die eigenen Ressourcen anschauen, wie man sich gerade fühlt. Und das ist auch mega tagesformabhängig.
Und ich glaube, absolut, bei dir.
Ja, ich glaube, die zwei wie dominantesten Phasen oder Übergänge, wo das halt mega deutlich wird, ist sicher auch die Autonomiephase, oder, wo der Shift stattfindet von Säuglingsphase, wo wirklich sehr viel Bindung und Bedürfnisorientierung im engeren Sinn gemeint ist, wobei auch da, hast du ja vorher beschrieben, auch da ist es wichtig, dass das Kind Möglichkeiten hat, zum selber explorieren. Aber es wird halt wie noch deutlicher, wenn dann das Kind in die Autonomiephase kommt, oder? Und wo die Eltern müssen wie loslassen und den Wechsel zwischen in die Bindung gehen und Autonomie ermöglichen, dem Kind ermöglichen, selber Erfahrungen zu machen. Ich glaube, das ist so eine grosse Phase. Und die zweite dann natürlich nochmal in der Pubertät.
Ja, genau. Je besser ich mein Kind kenne und seine Kompetenzen, sei das jetzt in der Motorik und sei das auch in seiner, sage jetzt mal, Belastbarkeit.
Ja, oder der emotionalen Reife auch, oder der psychischen Stabilität.
Ja, genau. Je besser kann ich es auch in seiner Entwicklung dann unterstützen und loslassen. Ich traue dann meinem Kind das ja auch zu. Und was du sagst, die zwei Phasen sind die grössten Ablösungen, die wir haben, oder? Mhm. Wo die Kinder in das selber und ich will und Schuhe anziehen oder eben doch nicht anziehen und wenn, dann die. Meistens sind es die geliebten Regenstiefel mit im Juli oder dann Sandalen im Dezember. Das sind ja die Konfliktsituationen, wo sehr bekannt sind. Und dann, wie du ganz am Anfang beschrieben hast, kommt es dann auf dich als Eltern an. Hey, traue ich meinem Kind zu, dass es den Unterschied kann sehen? Oder weißt, will ich jetzt in den Machtkampf irgendwo reingehen? Also weißt, ich habe auch out mich hier als Rabenmutter. Hey, ich habe im Dezember Türen aufgemacht beim Anlegen, wo meine Kinder gefunden haben, keine Jacken anziehen.
Ja.
Ja, dann leg du mal deine Schuhe an im T-Shirt, während
die Türen offen ist. Aber das ist ja erfahrungsorientiert, dann können sie es spüren.
Genau. Also. Und ich habe auch schon den einen im Pyjama in Kinski laufen. Er hat sich dann im Kinski umgezogen. Er hat dann gefunden, jetzt ist es doch besser.
Doch nicht ganz passend, ja.
Aber die Entscheidung habe ich gesagt, okay, du bist jetzt nicht parat, aber ich werde dich nicht körperlich meine Macht über dich stülpen, weil ich bin stärker und wenn ich will, kann ich dir jetzt das anziehen. Das habe ich nicht wollen. Auf diesen Machtkampf habe ich mich nicht eingelassen. Ich habe meinem Kind aber zutraut, dass es das mag verleiden.
Genau.
Dass es jetzt bis in Kinski, also mit mir, entläuft und ich die Kleider mitnehme. Und wir haben auch schon unten auf der Strasse, auf dem Trottoir, dann halt erst angezogen.
Ja.
Weißt, also das ist auch möglich. Weil ich gefunden habe, das ist es mir nicht wert, das ist mir die Bindung zu meinem Kind nicht wert, die auf Probe stellen wegen einer Hose. Und ich habe meinem Kind auch zutraut, dass es parat kann sein, aber nicht in der Minute, wo ich als Erwachsene jetzt aus dem Haus möchte, weil
dass du jetzt gerade in dieser Situation die Vernunft kannst erwarten, oder? Natürlich, du drehst zu, grundsätzlich kann er es spüren, ist es jetzt kalt genug oder warm genug, aber er ist halt, wenn er etwas im Kopf hat, nicht in dem Moment parat, jetzt da Vernunft
lassen walten. Genau.
Genau. Aber ich glaube, das ist ja nochmal ein grosses Thema, gell? Bindung und Autonomie zulassen. Ich finde, sind auch die Sachen, wie, wo es halt nochmal um Sicherheit geht, vielleicht nochmal um das zurückzukommen, oder? Und es gibt ja Sachen, die sind ja einfach nicht verhandelbar. Also, was ich auch immer wieder gefragt wird, ist Kind anschnallen und so, oder? Da gibt es dann eben auch Machtkämpfe. Und das ist ja wie nicht verhandelbar. Da kann ich ja nicht einfach mal sagen, ich fahre bis zur nächsten Tankstelle und lasse mal das Kind nicht angeschnallt. Und wenn nichts passiert ist, darf es nicht angeschnallt weiterfahren, oder das merkt es dann vielleicht selber. Das wäre ja dort irgendwie die falsche Botschaft, genau. Oder? Also es gibt ja wirklich Situationen, wo wir Eltern einfach ganz klar führen müssen und sagen, es ist so, zu deinem Wohl und ich bin der Erwachsene und ich übernehme da die Verantwortung und es gibt keine Abweichung davon. Du darfst entscheiden, ob ich dich so anschnalle oder ob du selber den Gurt klicken oder ob deine Schwester das machen oder irgendwie so, oder? Dass man da so ein bisschen Autonomie reinbringt. Aber es gibt halt Sachen, wenn es um Sicherheit geht. Und so vielleicht eben der Aspekt Sicherheit finde ich ja auch noch wichtig im Kontext Vertrauen und Zutrauen. Du hast vorher schon gesagt, bei den Krabbelkindern oder bei den Kindern, die anfangen zu laufen, oder dass man dort als Eltern eben den Freiraum ermöglicht, aber rundum gibt es einen sicheren Rahmen. Und in diesem Rahmen trauen wir als Eltern dem Kind zu, dass sie sich frei bewegen dürfen, dass sie eben einmal umplumsen, den Kopf und das Fudi anschlagen. Aber so die wirklich, keine Ahnung, gefährlichen Ecken vom spitzigen Salontisch oder so, die sichern wir. Also, dass wir einfach den Rahmen rundherum eigentlich sicher gestalten, dass man das Kind im Rahmen rein kann frei lassen.
Genau.
Und ich glaube, und das ist ja doch irgendwo im Kleinkindalter der Fall, das ist später auf dem Spielplatz irgendwie der Fall. Oder ich meine, ich bin mit 3 Kindern alleine auch nur auf Spielplätze gegangen, wo ich gewusst habe, da gibt es keinen Kletterturm, der 5 Meter hoch ist und ich mag gar nicht vom Turm bis zur Ende Rutschi säckeln. Oder? Also kann ich die Sicherheit nicht geben. Und dann gehe ich nicht dorthin, sondern ich bin halt auf Spielplätze gegangen oder an Ort gegangen, wo ich alleine konnte, drei Kinder schauen. Auch im Wissen, dass ich die Kompetenzen von meinen Kindern kennt habe, wie du vorhin gesagt hast. Und gewusst habe, auch wie connected sind sie, wie gut hören sie. Mhm. Ich glaube, das ist dann so individuell, das finde ich auch wichtig.
Jetzt kommt mir gerade ein Beispiel in den Sinn, jetzt wo du das sagst, wegen Vertrauen und Zutrauen, dass man den Kindern gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie alt sie da waren, sind Kindesalter, sie dürfen allein rausgehen, also ohne, dass wir Eltern mit dabei sind, auf dem Spielplatz. Und die Abmachung war, bis Punkt XY, falls wir vom Balkon aus würden rufen, dass sie uns noch hören.
Ja.
Und dann irgendwie habe ich dann mal gerufen und keine Reaktion. Und dann habe ich auf die andere Seite rausgeschaut und per Zufall ist dann ein Nachbar gekommen und hat gesagt, du, ich habe gerade deine Kinder gesehen, dort noch jemand anders, wo deutlich weiter weg ist als der Punkt, den wir abgemacht haben. Dann ist gerade mein Mann heimgekommen, also eben, es wäre so die Nachtessenszeit gewesen und dann habe ich gesagt, du kannst gerade noch dort und dort hingehen. Und dann sagt er, du hast aber viel weiter als abgemacht. Und ich so, ja, stand einfach mal dort an, sie werden dich sehen und dann kommen sie sicher. Und so war es dann auch gewesen. Und dann daheim haben wir darüber geredet und haben gesagt, du, schau, wir haben euch vertraut, dass wir den Wort halten, bis dort und dort an. Und sie haben gesagt, ja, wir haben ja nur gespielt dort, das ist, dort hat es irgendwie so einen Kiesweg gehabt.
Aber ihr habt sie nicht mehr gespielt.
Wir haben sie nicht mehr gesehen und auch nicht mehr in Hörweite gewesen. Und dann haben wir gesagt, und das ist einfach ein Sicherheitsrisiko, das wir nicht eingehen wollen. Aber das sind wir als Eltern, die jetzt die Verantwortung übernehmen. Da haben wir ein bisschen anders damit umgehen. Und dann haben wir aber unsere Kinder gefragt, wie wollen wir das jetzt nächstes Mal machen? Und dann sind natürlich ganz lustige Ideen gekommen. Man könnte einen Luftballon steigen lassen mit einer Kamera. Und ich habe sie dann
gesehen
und
gesagt, ja. Nein, das machen wir nicht. Damals haben wir Helikopter, sind wir bei den Helikoptereltern.
Das ist das nächste Thema. Aber ich habe das so herzig gefunden, die Überlegung. Ja, dann sehe ich sie. Und ich so, hey, ja, gut, aber wie wäre es mit du und ich, wir machen etwas ab und dann ist das so. Wenn du etwas anderes machen willst, dann komm du zurück und sagst mir
genau.
Das.
Ja.
Und dann sie, oh ja, das ist eine gute Idee.
Ja, super. Es geht über Kommunikation.
Es geht über Kommunikation und ganz herzig ist gesehen, irgendwann haben sie natürlich gecheckt, wenn sie allein gehen, dass ich dann vielleicht Nein sage, aber vielleicht, wenn dann noch drei weitere Gespänle kommen, sage ich ja vielleicht doch ja. Ich meine, ich habe das auch nicht anders gemacht in diesem Alter. Und das ist aber genau das, was ich so schön finde. Sie haben Selbstvertrauen, sie sind selbstwirksam, sie haben eine Lösung gefunden. Und auch ich, dass der Grad zwischen Kontrolle und doch loslassen. Das ist so das Vertrauen.
Ja. Ja, und das ist nicht so einfach, gell? Es ist, also ja, nein, alles, ist alles andere als einfach. Ich meine, und ich finde das jetzt ein super schönes Beispiel und ich glaube, es ist ja dann auch mit älteren Kindern, mit Teenagern, dann bin ich jetzt noch nicht so weit, ist es dann auch so mit Abmachungen werden, wie lange weg und wo durch und so weiter. Und was wir jetzt gerade dran sind, ich meine, meine gehen im Sommer jetzt das erste Mal in ein Lager, gell? Und ich meine, natürlich gehen wir zuerst mal 20 Horrorszenarien durch den Kopf, oder? Und ich meine, das eine ist zum Beispiel ist auch berechtigt. Wir haben wirklich aus einem gewissen Umstand schon mal ganz einen fiesen doppelten Armbruch gehabt. Also, eben, wo ich auch muss sagen, ja, da darf ich mich ja auch ernst nehmen, dass ich jetzt da vielleicht vorsichtiger bin. Und
wegen dem Doppelbett, meinst du, gell?
Ja, wegen dem Hochbett, oder? Also, und ich meine, meine Hochbett, Kinder können gut klettern, aber aus dem Schlaf, ohne Absicherung, dann halt runterknallen, das finde ich dann halt auch mit 10, muss ich keinen Schädelbruch haben, oder? Also, und bei uns ist es ein doppelter Armbruch mit Krankenwagen, Blaulicht und so weiter gewesen. Also, es hat auch ganz übel noch übler können kommen. Darum finde ich einfach so, ohne Absturzsicherung, ja. Aber eben, ich meine, hey, Lagerhäuser sind so, da muss ich mir zum Teil auch sagen, das ist halt an einem gewissen Alter so. Ich habe früher auch dort oben geschlafen. But, you know, gesunder Mittelweg, oder?
Ja.
Und jetzt sage ich halt, meine Kinder wollen jetzt auch unten schlafen, selber. Ist okay für mich, oder? Aber jetzt irgendwie sie nicht zu schicken, weil sie könnten sich ja noch das Auge ausstechen beim Bröteln mit der Wurst, oder? Oder? Also, meine Fantasie ist da auch bei mir gross, was alles könnte schief laufen. Aber ich muss dann auch sagen, was ist halt, wo kann ich da irgendwie gut mit mir umgehen und mit ihnen eben die Freiheit lassen und auch zu sagen, hey, schau, es ist normal, es ist ein Altersrange, wo die Kinder das machen und eben die Kinder das eben auch zutrauen, dass sie,
ja, genau,
dass sie das eben genau können üben können, so wie wir es vorher bei den Kleinkindern geredet haben, so geht es bei den 10-Jährigen, bei den Teenagers, so ist das so. Und ich suche ja etwas aus, wo jetzt nicht, ich schicke sie ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, alleine auf irgendeine fremde Stadt. Oder? Also,
allein.
Genau, eben nicht allein, genau, sondern es ist ja wirklich ein Rahmen und dass man dann dort irgendwo darauf kann vertrauen und zutrauen und sie freuen sich und die Kompetenz oder das möchte ich als Mutter ja in ihnen stärken.
Genau.
Aber weißt, ja, und das ist nicht auch einfach. Das, und ich glaube, da muss man bei sich her schauen und bei den anderen. Und ja, was hast du sagen?
Ich wollte auf das einstimmen. Ich meine, wir haben die Teenies hier daheim und da geht es jetzt nach den Sommerferien in verschiedene Richtungen, wo sie dann selbstständig mit ÖV in die Stadt gehen müssen. Und dann auch wieder zurück. Und dann werden sie auch das Mittagessen dort verbringen. Also sie kommen dann nicht mehr heim. Also sie müssen einen ganzen Tag organisieren, plus müssen sie auch noch organisiert haben, wenn sie zu oben ins Training gehen. Und die Kommunikation ist schon besser bezogen. Ich habe morgen Training. Sind meine Trainingssachen schon gewaschen? Oder kannst du, Mami oder du, Papi, noch die Wäsche abtun? Wir sind dran, falls die lieben Zuhörer finden, sie sollen das selber machen. Ja, wir sind dran, dass sie die Wäschmaschine für den Schnelldurchlauf für Sportbekleidung,
ja,
selber können bedienen.
Sie müssen ja ihre Taschen selber packen.
Genau.
Also ich meine, das ist
Jesus,
wichtig, das
natürlich.
Ja, das dürfen wir ja, eben, aber das darf ja jede Familie selber wie abwiegen, wie viel,
genau,
wie viel
ich ihnen zutraue.
Wie ist der Ablauf und so weiter. Und man muss auch nicht alles aufs Mal, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man da eben im Austausch ist. Und
ja,
auch
eben wie zum Beispiel,
als Eltern vor allen Dingen, oder?
Genau, wie zum Beispiel Abspruch, es ist um Bewerbung gegangen, eben beim einen geht es in Richtung Ausbildung, der andere macht eine weiterführende Schule. Wer hat jetzt das Formular ausgefüllt? Machst das du? Hast du Zeit oder nein? Kannst du das morgen machen? Wie auch immer. Dass auch unsere Kinder anhand von uns Eltern sehen, dass wir Abmachungen treffen und dass die verlässlich sind, dass wir vorhersehbar sind und dass wir uns vertrauen, dass das gilt dann. Oder? Und auch unseren Kindern gegenüber dann vorleben, was Vertrauen heisst. Aber auch ehrlich, hey, ich traue mir das nicht zu, ich weiss nicht, wie das geht oder so.
Genau, das dürfen wir ja sagen und sich dann Unterstützung holen.
Und das ist so herzig jetzt bei den Teenies zum sehen, wenn ich dann irgendwie da hocke und sage, hey, ich schaffe das nicht allein. Hat dann einer auch zu mir mal gesagt, Mami, hast du das denn schon mal gemacht? Und ich so, so noch nicht. Ja, also Mami, dann weisst du es ja nicht, ob du das kannst, dann mach es einfach mal. Und
ja,
das habe ich so herzig gefunden. Total. Du, wir sind, glaube ich, am Punkt
angekommen. Ja, ich glaube auch, dass wir da zu unseren goldigen 3 kommen. Ja. Soll ich starten?
Start und gern.
Gut, also die goldigen 3, da möchten wir euch einfach die Inputs noch mitgeben für den Alltag. So ein bisschen zusammenfassend zur heutigen Folge. Und ich glaube, etwas ganz Wichtiges ist aber das Vertrauen in sich selber, dass man das reflektiert. Ja, dass man schaut, wie steht es um mein Selbstvertrauen? Wie gehe ich mit neuen Sachen um? Wie stelle ich mich Herausforderungen, eben den Aspekt Vermeidung oder vielleicht zielorientiert? Und dass man da überlegt und reflektiert und gegebenenfalls an sich arbeitet, weil das ist wie wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man das nicht ungefiltert weitergibt, weil meine Worte, die werden zur inneren Stimme von meinem Kind. Und dass ich will schauen, was kann ich für Wordings auch mir selber gegenüber haben. Wie rede ich mit mir selber und wie rede ich mit meinem Kind?
Und das Zweite ist der Grundstein, den wir für das legen, ist eine sichere Bindungserfahrung. Und sicher bedeutet nicht nonstop klammern und behüten, alles meinem Kind ermöglichen und aus dem Weg räumen, sondern sicher bedeutet tragfähig sein, Vertrauen ineinander zu haben, wissen, dass da ein Auffangnetz im Hintergrund ist, aber auch loslassen, Autonomie zulassen und der Wechsel Verbindung und Autonomie, der Balanceakt sich bewusst sein.
Und damit einher geht dann auch gerade noch die dritte von unseren goldigen drei, nämlich das Zutrauen haben. Also die Kinder brauchen Zutrauen. Wir dürfen uns bewusst sein, dass Lernen und Wachstum durch Fehler entsteht. Ja, also das man aus Fehlern lernt, neue Wege zu finden. Und Kinder brauchen ein Übungsfeld und eine hohe Wiederholungsanzahl. Immer wieder dürfen können üben, um können Kompetenzen zu erlernen oder zu festigen. Und das Zutrauen, die Möglichkeit den Kindern zu geben, das stärkt ihr Selbstwirksamkeitserleben und ihr Selbstvertrauen. Und sich selbstwirksam zu fühlen und lösungsorientiert können an Sachen herzugehen, das ist letztlich etwas ganz Wichtiges, was Resilienz ausmacht. In diesem Sinn, es war schön mit dir.
Es war schön mit dir. Es bleibt uns nicht anders übrig, als Tschüss sagen.
Tschüss, Karin.
Schön, bist du da gewesen.
Das hat mich auch gefreut. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao, tschüss. Ciao, ciao.